Nessa.
Hey!
Gummo!
Hey! Herzlich willkommen im Montagsmeeting. Es ist mal wieder Montag. Vom Winde verweht. Na. Hier geht gerade so ein krasser Wind und ich bin ja jemand, der Angst hat vor Gewittern.
Ja, gut, aber ein Gewitter ist ja kein Wind.
Na ja, doch.
Nein!
Ja, klar, Wind gehört zum Gewitter dazu.
Okay.
Oder
nicht? Anderes Thema. Und kommen wir jetzt nun zur nächsten Wettervorhersage. Das Wetter am Dienstag. Wie sieht's denn da aus? Wir können ja gleich mal gucken.
Ja, bestimmt Regen oder so. Egal. Herzlich willkommen im Montagsmeeting. Ich bin etwas verwirrt. Ich bin nämlich gerade mit dem Auto zu Nessie gefahren. Gefühlt 3 Stunden lang kam ich von irgendwo her. Und Leute, ich stand im Stau. Das ist wirklich sehr hässlich. Falls ihr gerade auch im Stau steht, I feel you. Es ist hart, vor allem an einem Montag im Stau zu stehen. Man hat's eilig. Es ist 5 Uhr morgens. Es sind nur Spackos auf der Straße unterwegs. Deswegen habe ich direkt mal an die Community, an die Hörer und an Nessie eine Frage. Warum gibt's Stau? Wie entsteht das? Mir wurde nämlich mal gesagt, gerüchteweise aus meinem näheren Bekanntenkreis, dass Stau ist, weil zu viele Autos auf der Straße sind. Aber diese Erklärung hört sich für mich so lächerlich an. Ich kann das nicht glauben, dass es einfach nur das ist.
Naja, also die Aussage klingt eigentlich schon sehr richtig. Ich weiß auf jeden Fall, dass es immer noch keine Erklärung dafür gibt, warum ein Stau entsteht. Aber diese Begründung, dass es an vielen Fahrzeugen auf der Straße scheitern könnte, macht absolut Sinn, weil umso mehr Idioten du auf der Straße hast, umso dümmer werden die Menschen.
Ja, aber das ist meine Erklärung, was ich glaube, warum es Stau gibt. Ich glaube, es sind einfach zu viele Idioten auf der Straße. Nicht zu viele Autos, sondern zu viele komische Leute, die irgendwie 70 auf der linken Spur fahren oder, keine Ahnung, telefonieren während dem Fahren und dass dann hinter denen sich so eine Traube bildet. Weil das Interessante ist ja, dieser Stau ist ja plötzlich einfach vorbei. Wie ist das möglich? Weißt du, der löst sich einfach auf.
Ja.
Das heißt, dieser Idiot ist entweder hat die Ausfahrt genommen oder er steht auf Standstreifen. Also irgendwie so muss es doch sein. Weil wenn es zu viele Autos wären, dann würde sich ja der Stau erst auflösen, wenn mehrere von den Autos weg sind.
Ja, also oft ist es ja so, also jetzt aus deiner Autobahnperspektive, wenn jetzt zum Beispiel ein Unfall passiert und die Leute es gewohnt sind, dass man irgendwie 3 bis 5 Spuren befährt und auf einmal sind es dann nur noch 2 oder 1, dann rasten die komplett aus, dann wissen sie gar nicht mehr, wo sie hin sollen. Links, rechts, geradeaus, fahre ich jetzt rückwärts, keine Ahnung.
Zu viele Spuren.
Und bei solchen Geschichten, die du meinst, die kann man aber auch ganz gut reproduzieren, wenn man irgendwo in der Straße unterwegs ist und einer vor dir fährt vielleicht genau 50, dann kannst du automatisch nicht mehr 50 fahren, weil du ihm ja nicht auffahren möchtest. Das heißt, du fährst langsamer und der hinter dir fährt auch langsamer. Und das zieht dann eben so einen Rattenschwanz, das ist meine Theorie. Umso mehr Autos auf der Straße ist, ja, gebe ich
dann
recht.
Dann stimmt es schon, ja.
Klar.
Ja gut, ja, dann stimmt das wohl. Ja. Nee, ich weiß nur noch, als mir diese Theorie erklärt wurde, fand ich, das klang so lächerlich. So, das ist einfach nur, wenn zu viele Autos auf der Straße sind.
Naja, gibt es keine Autos auf den Straßen, gibt es keinen Stau und es ist gut für die Umwelt.
Naja, falls ihr gerade im Stau steht und auf dem Weg zur Arbeit seid, dafür sind wir jetzt da, um euch irgendwie ein bisschen aufzulockern. Es hilft nicht, sich zu stressen. Wirklich, Auto-Hate gibt es ja viele, die irgendwie haten und dann die Leute um sich rum alle zum Teufel schicken. Es bringt einfach nichts, es ist denen einfach egal.
Und noch ganz kurz für die heutige Wettervorhersage. Die Höchsttemperatur beträgt bis zu 13 Grad. Man kann mit Bewölkung und Regen rechnen. Natürlich auch mit den Wind- und Gewittervorhersagen von Dunja. Für den morgigen Tag sieht es ungefähr genauso aus mit den Höchsttemperaturen 11 Grad. Und somit hätte ich gesagt, starten wir in das heutige Thema. Ich gebe weiter an Dunja.
Jetzt können wir es allen erzählen. Nessie hat gekündigt, die wird jetzt beim ARD, bei der ARD wird sie jetzt Wetterfee.
Bei der AfD wird sie jetzt Wetterfee.
Ja, AfD, keine Grüße gehen raus, ihr Wichser. So, noch kurz was anderes für Leute aus München. Ich bin dann jetzt gerade, Nessie, ich habe es dir noch gar nicht erzählt, wo ich zu dir gefahren bin, hat mich irgendwie mein Navi über die Allianz Arena gelotst. Und zwar wirklich über die Allianz Arena für alle
Sind
Leute.
Sind wir immer noch bei diesem Autothema?
Ja. Ich muss einfach kurz mit jemandem darüber reden.
Okay.
Verstehst du das nicht?
Nee.
Okay, ich wollte eigentlich nur sagen, bei der Allianz Arena ist echt gruselig, wenn man da so alleine rumfährt.
Ja, wieso?
Ja, weil da keiner war. Da war einfach nur die Allianz Arena und da war kein anderes Auto.
Hast du die falsche Ausfahrt genommen?
Ich weiß es nicht.
Du sonst an der Allianz Arena vorbei.
Ich weiß nicht. Ah, Leute, ich will euch damit nicht langweilen. Das ist eh egal. Es juckt doch keinen, wo ich gerade war und wo ich gerade herkomme. Das interessiert doch keinen. Lass uns lieber mal über das heutige Thema reden. Worum geht's denn heute, Nessie? Mach du doch heute mal die Einleitung.
Und nun zum heutigen Thema des Podcasts Montagsmeeting. Es geht um Vorbilder.
Was für ein tolles Thema, Vanessa.
Ja, habe ich mir gerade ausgedacht, aus meinem Ärmel geleiert.
Genau, wir wussten gar nicht, worüber wir heute reden. Du hast gerade einfach irgendwas
ganz spondi
gesagt. Genau, heute geht es um das interessante Thema Vorbilder. Jeder kennt's, fast jeder hat welche, aber ist es wirklich gut, welche zu haben? Oder sollte man sich nicht einfach besser auf den eigenen Scheiß konzentrieren und sich niemanden zum Vorbild nehmen? Nessie ist ja da ein Paradebeispiel in Sachen Vorbilder. Ja, naja, du hast nicht das gemacht, was dein Vorbild in Anführungszeichen dir vorgelebt hat, sondern du hast deinen eigenen Weg ein bisschen gemacht, aber deine Mama ist ja Tätowiererin.
Das dürfen wir hier sagen. Ach so, ich dachte mir gerade so, welches Vorbild habe ich? Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. Okay, also du sprichst davon, meine Mutter ist meine Vorbilds.
Ja, naja, für viele.
Personen.
Sagen wir jetzt für viele. Vielleicht jetzt für dich nicht oder für manche Leute, die haben andere Vorbilder. Aber oft sind ja die Eltern Vorbilder.
Ja.
Egal in welchem Alter, groß, klein. Aber oft orientiert man sich an den Eltern, weil man hat ja sonst niemanden am Anfang, an dem man sich orientieren kann. Und da trifft man natürlich auch klassisch diese ganzen Leute im Studium, wo der Papa Arzt ist und die Mama Anwältin. Was wird der, Arzt oder Anwalt? Oder beides oder keine Ahnung. Mhm. Und heute wollen wir ein bisschen drüber reden, wie gut das ist. Hilft es wirklich bei der Jobauswahl oder ist es nicht einfach nur der einfachere Weg?
Mhm.
Weil das ist zum Beispiel meine Theorie. Oft, ich habe in einem Studiengang, da waren viele reiche Leute, kann ich ja sagen, als ich nach München gezogen bin, habe ich an der Privatschule studiert. Nur ein Semester, schlimmstes Semester meines Lebens, kann ich euch nur sagen. Und da waren halt viele Leute, wo eben die Eltern schon wirklich Asche hatten und viele Anwaltstöchter und Söhne, viele Chirurgensöhne. Und es war wirklich, das ist irgendwie ein Ausdruck, ne? Du Chirurgensohn. auf jeden Fall haben, ich glaube, 90% dieser Leute, die da mit mir studiert haben, das gemacht, wo die Eltern eh schon drin waren.
Arsch bitte nicht auf den Boden.
Ja, sorry, ich wollte dir nicht ins Gesicht rauchen, deswegen habe ich die gerade so weit weggehalten. Was sagst du denn dazu? Findest du, das ist eine gute Sache, wenn ein Elternteil quasi schon in einem Business verankert ist und du quasi nur noch dir mehr oder weniger den faulen Lenz machen kannst, das Studium mit 5-0 abschließen, weil du kriegst ja beim Papa eh einen Job oder bei der Mama?
Ja, also sagen wir es mal so, ich kann jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Bei mir, wie du vorhin schon erwähnt hattest, war es ja natürlich ganz anders. Aber ich denke mal, dass es vielleicht als gute Einstiegsoption klar den Leuten hilft. Unbedingt leichter glaube ich nicht. Also ich kenne sehr viele Menschen, die haben natürlich den Job vom Papa oder von der Mama gewählt, aber auch nur kurzzeitig, um einfach mal Berufserfahrung zu sammeln.
Also ja, so praktikumstechnisch.
Genau, so praktikumstechnisch. Das ist immer eine sehr gute Option, um irgendwie jetzt, ja, wie für ein Praktikum oder einfach nur, um sich Berufserfahrung anzueignen, das mal zu machen. Ich kenne natürlich auch ein paar Fälle, wo sie dann sagen, gut, ich versuche irgendwie mein Ziel zu erreichen, es klappt nicht, dann ist das immer so die Notlösung oder der Notnagelplan B. Und Eltern sind ja eigentlich immer dafür da, dass sie versuchen, dass aus dem Kind irgendwas mal wird. Also bei mir war es auch beispielsweise so, ich hatte zu meiner Schulzeit eben das klare Ziel verfolgt, dass ich irgendwann mal Mediengestalter werde. Und das hat natürlich in den ersten Jahren nicht funktioniert. Und meine Mutter hatte natürlich dann immer dieses Backup. Sie hat in der Zeit als Selbstständige für Gebäudereinigungen gearbeitet. Und das ist natürlich jetzt nicht so der Vorbildjob, wo man sagt, boah, geil, ich werde jetzt Putzfrau, das wollte ich schon immer mal werden.
Wer weiß.
Aber sie hatte eben natürlich auch so ihre Vitamin Bs, nennen wir es mal so, dass sie auch
in der Putzbranche?
Nein, unter Bekannten und Verwandten, dass man dann sagt, ja, keine Ahnung, Spezie von mir arbeitet in der Bank, da könntest du eine Ausbildung starten oder du könntest irgendwo Zahnarzthelferin werden. Also, dass man dann sozusagen das Ziel einschlägt, dass die Eltern dann einen vorgeben, weil sie es versuchen, einem einfach zu machen, wenn man merkt, man schafft das eigene Ziel nicht. Aber ich kenne aber auch Fälle, die wirklich, so wie du es schon beschrieben hattest, genau das verfolgt haben. Die haben sich einfach ihrem Gimmi einen faulen Lenz gemacht und haben eh gesagt, so ja, keine Ahnung, der Papa arbeitet eh in der Anwaltskanzlei und dann steige ich da einfach ein und werde so der Superanwalt. Habe aber auch schon sehr oft festgestellt, dass die Menschen, die einfach diesen Weg wählen, einfach nicht aus Ambitionen oder weil sie sagen, das ist jetzt ihr Traumjob schlechthin, dass sie es einfach machen, aber dann auch verkacken.
Ja.
Und dann gibt's natürlich auch Stress im Familienelternhaus, weil sie dann sagen so, ja, okay, ich kann mich nicht auf dich verlassen oder du machst den Job nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte.
Ja, total. Sehe ich auch so. War das denn für dich dann jemals eine Option, weil du bist ja auch Tattoo-Fan, würde ich jetzt mal sagen, du bist ja komplett tätowiert. War das aber für dich dann irgendwann eine Option, dass du gesagt hast, ach ja gut, Design und so, das ist eigentlich meine Passion, aber wenn das nicht klappt, dann steige ich auch im Tattoo-Studio ein?
Also ich hatte ja mal eine Zeit lang nebenjobmäßig in einem Tattoo-Studio gearbeitet. Das war sogar noch vor der Zeit, bevor meine Mutter überhaupt ein Tattoo-Studio aufgemacht hat. Und ich hatte mich dann natürlich auch mal dran versucht, klar, wenn du halt jeden Tag mit der Materie irgendwo umgeben bist, ich hatte halt damals nur den, sagen wir es mal so, Sekretärenjob, dass ich die Kunden annehme, dass ich mit denen halt ein bisschen quatsche, denen ihre Tattoos zeichne, aber nicht tätowiere. Und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht und ich dachte mir dann auch, okay, ich probiere es einfach mal, hatte mich ja dann auch selber tätowiert, an meinem Fuß, sieht ganz schrecklich aus, warte, ich kann es dir mal zeigen.
Ja, zeig mal.
Ich hau mal meinen Haxen auf deinen Oberschenkel.
Der Notenschlüssel.
Dieser Notenschlüssel mit diesem Schwarz. Der ein N darstellen soll.
Weil du so extrem musikalisch bist, oder?
Total. Das war aber wirklich so, okay, ich muss irgendwas üben, ich brauche eine schwierige Form, Notenschlüssel ist jetzt nicht gerade das Einfachste und habe mich daran mal versucht.
Oh. Entschuldigung. Kann warten. Da hat das Handy gerade geklingelt.
Und nun eine kurze Werbeunterbrechung.
Hallo Mama. Sorry, jetzt habe ich dich voll aus dem Konzept gebracht. Ja, red ruhig weiter.
Nein, und hatte das eben versucht und habe gemerkt, okay, gut, ich kann mich selber tätowieren. Habe dann auch ein paar Freunde, schau dann an meinen besten Freund Schwein, hatte den dann auch tätowiert, aber habe einfach gemerkt, das funktioniert einfach nicht. Ja. Ich habe eine Stunde gebraucht, um diese Nadel in seinen Körper zu rammen. Er hat mich wirklich förmlich angeschrien, dass ich es endlich tun soll, aber ich hatte irgendwie diese Hemmschwelle war einfach viel zu groß, weil ich selber ja weiß, wie sehr das halt wehtut und ich wollte einfach keinen Menschen verletzen.
Und vor allem auf dir lastet ja dann auch so voll der Druck, weil was ist, wenn es dem nachher nicht gefällt?
Total, weißt du? Total. Und als meine Mutter dann eben das Tattoo-Studio aufgemacht hat, war sie ja auch schon der Meinung, ich könnte das irgendwann mal übernehmen, wo ich dann auch gemeint habe, so hey, ich klar, könnte ich schon machen, aber habe ich jetzt nicht so Bock drauf und tätowieren ist auch nicht meins, also eher nein.
Ja, also im Endeffekt ist es ja dann so, die Eltern meinen es gut, beziehungsweise es ist ja immer so, naja, es gibt erstmal die Variante, die du genannt hast, dass Eltern quasi den Weg ein bisschen vorgeben, damit es fürs Kind leichter ist. Gibt aber auch den Weg, dass das Kind einfach stinkfaul ist und sagt, kein Bock, keine Ahnung, was ich machen will. Ich mache einfach das, was meine Eltern, wo die eh schon drin sind, weil da habe ich einen leichten Einstieg. Ich finde das jetzt insofern problematisch, dass ich halt glaube, dass das zu sehr einen erstmal einschränkt, zu wenig auch den eigenen Intellekt irgendwie fördert. Was will ich eigentlich machen? Wer bin ich überhaupt? Bin ich ein Tätowierer oder nicht? Ich finde es cool, das so auszuprobieren, so wie du, dass man dann mal die Nadel ansetzt und sagt, ja komm, ich probier's und dann sieht man halt, okay, scheiße, ich kann das überhaupt nicht und dann hat man auch schon was gelernt. Aber ich denke, wenn man sich zu arg drauf ausruht, es gibt sicherlich auch Leute, die Nadel ansetzen und sagen, ja, ich kann's nicht, aber ist egal, weil sonst weiß ich nicht, was ich machen soll. Und das finde ich problematisch und zweitens dieser familiäre Druck, den du auch schon angestochen,
hä? Passt ganz gut zum Thema.
Ja, nee, den du schon angesprochen hattest, das finde ich halt auch super unangenehm, weil du trittst dann halt so in so Fußstapfen. Also da kommen wir ja zu dieser Vorbildfunktion. Wenn du ein Vorbild hast, dann hast du ja irgendwie auch die Ambition, in dessen Fußstapfen zu treten. Und wenn das halt jemand aus der Familie ist, finde ich es halt kann es schnell problematisch werden, weil auch dieser Druck, der dann auf dir lastet als Kind, oder das muss ja nicht mal das Kind sein, sondern der Onkel oder sonst irgendjemand, bei dem du da einsteigst, da wird halt sowohl beruflich als auch dann privat irgendwie eine Erwartung an dich gesetzt, weil, keine Ahnung, wenn du jetzt beim Onkel arbeitest in der IT-Firma und da irgendwas machst und dann, keine Ahnung, kommst du einen Tag zu spät und beim nächsten Familienessen musst du dir dann anhören, ja, du bist ja zu spät gekommen, ne? Also das geht fein nicht und so. Und dass dann so ein Druck auf dir lastet, genauso wenn wir jetzt mal höhere Branchen nehmen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Leute, wo die Eltern eine Firma haben so, oder mehrere Unternehmen und dann steigst du da ein und irgendwann der Vater will, dass du das mal übernimmst oder so. Und wenn du dann halt nicht genau seinen Anforderungen folgst, dann gibt's halt Clash in der Familie.
Ja.
Und das finde ich halt mega problematisch, wenn das Vorbild in der Familie liegt.
Da könnte ich noch mal ein Beispiel aus der Tattoo-Branche nennen. Du hattest ja auch gemeint, man hat ja dann beim nächsten Abendessen dann die Gespräche über, keine Ahnung, über die Firma.
Ja.
Da ist eben dieses Privatleben und das Arbeitsleben ist halt sehr, sehr stark vermischt. Zum Thema Tattoo-Studio. Ein Tätowierer, den ich kenne, der hat eigentlich nur das Tätowieren angefangen, weil es seine Schwester gemacht hat, lange Zeit. Und er hat nach der Schule weder eine Ausbildung gemacht oder Sonstiges angestrebt, weil er gesagt hat, ich möchte genau dasselbe machen wie meine Schwester. Und ist dann bei seiner Schwester unter die Lehre gegangen. Er ist ein super Tätowierer, aber die Anforderungen sind halt verdammt, verdammt hoch, weil die auch im selben Tattoo-Studio arbeiten und auch noch zusätzlich zusammen wohnen in der WG.
Oh Gott.
Und dann hat man sich halt 24/7 aneinander. Aber bei denen funktioniert jetzt, aber da merkt man eben auch, dass die Erwartungshaltungen halt natürlich sehr hoch sind. Vor allem für den Jungen ist es auch sehr schwierig, weil wenn er merkt, okay, ich habe jetzt keinen Bock, mir das irgendwann mal zu machen, also er muss halt mit 10.000-prozentiger Überzeugung dranbleiben, weil danach kann er nichts mehr machen. Er hat keine Ausbildung, könnte auf keine Alternative zurückweisen.
Ja, und andererseits ist es halt dann auch voll hart. Sag du mal deiner Schwester, die dir halt die Familie ist, die dir voll viel bedeutet, so, ja, du, ich lasse es jetzt, ich habe keinen Bock mehr mit dir zu arbeiten, und die hat sich vielleicht irgendwie auf dich verlassen oder so.
Ja.
Das ist halt ähnlich wie das, was wir schon mal in der Beziehungsfolge geredet haben, wenn man eine Beziehung am Arbeitsplatz hat, ist es halt schwierig, weil da diese Grenzen so krass verschwimmen und dann plötzlich Jobthemen werden auch im Privatleben zu Themen, und da wird's halt, ja, da werden dann oft Gefühle verletzt, und ich glaube auch, so Leute fühlen sich dann schneller persönlich auch angegriffen, weil nehmen wir mal an, du trittst jetzt in die Fußstapfen von deiner Mom und gehst ins Tattoo-Studio und keine Ahnung, sie nervt dich voll oder macht irgendwas, was du nicht okay findest. Sagst du das ihr dann oder halt nicht? Und du kannst auch mit niemandem irgendwie mal abhaten und so, boah, ey, das heute, was war das eigentlich für eine Scheißaktion? Das Tattoo war voll hässlich oder irgendwas.
Ja.
Weil das wird 100% irgendwie dann zu der Person vordringen, und dann hast du halt den Beef zu Hause mit der Family als auch bei der Arbeit, und das ist halt schon, ja, schon sehr schwierig.
Ein anderes Thema, was immer noch aus der Vorbildsfunktion, aus der Familiensicht kommt, und zwar, wir haben jetzt drüber gesprochen, wie es ist, wenn man in die Fußstapfen von Mama, Papa, Schwester, Bruder, Onkel tritt. Was ich auch noch sehr spannend finde, ist, wenn du eigentlich als Kind gar keine Wahl hast, was du werden möchtest. Also ich gehe noch mal mit einem Beispiel rein. Die Mama ist, keine Ahnung, Anwältin, der Papa arbeitet in der IT. Die Mama wollte eigentlich immer Ärztin werden. So, der Sohn muss jetzt Arzt werden, weil es die Mama nicht machen konnte. Und man wird in so eine Art Schiene reingerückt, also dass man wirklich das Kind von klein auf an schon reinbenzt und sagt, du wirst irgendwann mal Arzt, du musst auf den Gymi gehen, du musst. Ich kenne diese Situation auch aus meinem Bekanntenkreis, wo es genau der Fall war, wo die Mutter eben einen ganz anderen Beruf angestrebt hat, aber als Wunsch immer Ärztin werden wollte und der Sohn das dann sozusagen ausbaden musste. Und der Sohn aber so manipuliert wurde, dass er davon ausgegangen ist, dass es sein Wunsch ist, Arzt zu werden, weil ihm ja nie irgendwas anderes gesagt wurde oder andere Optionen gezeigt wurden aus der Familiensicht. Und das Resultat war dann eben, dass der Abschluss natürlich keine 1-0 war, was du ja benötigst, um eben diesen Beruf anzustreben. Und das war dann fortlaufend mit irgendwelchen Praktikas oder du musst dann irgendwo ins Ausland gehen, war dann in Österreich eine längere Zeit und hat irgendwie versucht, sich da hochzuarbeiten, hat das natürlich auch nicht geschafft und ist jetzt irgendwo, ich habe keine Ahnung, zuständig für Krankengymnastik oder so. Und dann fragt man sich halt wirklich, ist es dann genau das Erfüllende, hätte man sich lieber mehr auf sich selbst fokussieren sollen. Man möchte natürlich die Eltern auch nicht enttäuschen, was dann auch nochmal sehr großer Punkt ist, weil ich war jetzt nie in der Situation, aber ich kann mir schon vorstellen, also kannst mir auch gleich sagen, wie du das siehst, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, die Mama sagt, du machst jetzt das und das und du sagst aber, nee, ich will das nicht und setzt dich da durch und dann sagt die Mutter dann, okay, ich unterstütze dich dann aber nicht.
Ja, also da würde ich sagen, das grenzt schon an eine Art Gehirnwäsche fast schon von dem Kind. Also ich erinnere mich, das hat mich gerade daran erinnert, dass du es erzählt hast, ich hatte mal in der Grundschule in der Klasse einen Typen, der ultra der krasse FC Bayern-Fan war, schon so mit 12. Aber, was mit 12? Wahrscheinlich noch früher. Und halt auch nur, weil der Dad und der Opa so krasse FC Bayern-Fans waren, die haben den da so richtig reingedrückt, sodass der das nie hinterfragt hat, warum er überhaupt oder ob er den Verein überhaupt gut findet. Ihm wurde das so eingefleust. Das mit diesem die Erwartungen oder den Traum, den man sich selber nicht erfüllen konnte, auf sein Kind abzuwälzen. Also das finde ich mega krass. Und da muss ich auch sagen, da glaube ich, ist auch in der Familie dann gewaltig was schiefgelaufen, weil das ist einfach nicht okay. Also ich verstehe es, dass viele Leute vielleicht, weil sie nicht die Möglichkeit bekommen haben oder auch aus eigener Faulheit oder aus eigenem sich nicht mit sich selbst beschäftigen wollen, es nie geschafft haben, ihre wahre Berufung umzusetzen, aber das dann auf das Kind abzuwälzen, das finde ich mega hart. Aber da kenne ich auch ein paar entfernte Beispiele und ich kann auch nur sagen, diese Leute, die haben das versucht, so die Eltern quasi stolz zu machen und zu sagen, ja, guck, ich habe es geschafft. Das Problem ist dann aber, diese Menschen haben dann permanent so diesen, auch jetzt so mit Ende 20, Mitte 30, haben die immer noch das Gefühl, sie müssen irgendwem was beweisen, weil sie halt das nicht erfüllen konnten, was die Eltern ihnen vorgegeben haben und dann irgendwie immer so da rumkratzen, wie du gerade sagst, dann schaffen sie sowas. Ja, okay, Arzt habe ich nicht geschafft, jetzt werde ich halt so Physiotherapeut, weil, ja, damit ich wenigstens so ein bisschen was geschafft habe.
Irgendwas in der Richtung, ja.
Und das finde ich halt, richtig, richtig unfair und ganz ehrlich, das ist für mich auch kein familiärer Support, vor allem wenn dann, das ist natürlich das Extrembeispiel, was du gerade gesagt hast, dass dann die Family sagt, ja gut, wenn du das nicht machst, dann supporten wir dich nicht. Also sorry, was aber gerade in so kreativen Berufen, wie wir ihn machen, oft der Fall ist, weil erklär du mal deiner Mom oder deinem Dad, wenn du jetzt nicht so gesegnet bist wie ich zum Beispiel, dass die Family sagt, hey, mach einfach, was du geil findest und wir supporten dich bei allem. Wenn die dann sagen, irgendwie, Mom, ich will Sängerin werden und die sagt so, ja, mach du lieber mal einen Abschluss als Steuerberater oder so. Und ich glaube, wenn du da nicht den nötigen Halt hast, ist es schwierig, aber wirklich, also, boah, da krieg ich einen Hals.
Wie war es denn bei dir eigentlich? Also ich habe jetzt schon sehr viel über meine Verhältnisse mit meiner Mutter und deren Jobsituation gesprochen, aber wie sieht es da bei dir aus?
Meine Mutter ist mein Vorbild in allem. Also, und es gibt niemanden, der größer, geiler, besser ist. Also ich liebe meine Mutter über alles, sie ist mein Vorbild in allen Lebenslagen. Aber es ist bei uns in der Family immer so gewesen, dass es nie zur Debatte stand. Das heißt, es musste nie der das machen, was die Familie macht. Und klar gab es manchmal so Sachen, oft eher von väterlicher Seite, so, ja, aber du musst voll lernen und damit du viel Geld verdienst.
Studierst,
und dann kannst du dir Auto kaufen und so. Aber irgendwie, ich habe das ehrlich gesagt, ich wurde so, Gott sei Dank, so frei erzogen, dass das für mich irgendwie nie ein Problem war. Meine Mom zum Beispiel ist Vorbild für mich in vielen Dingen, aber nie eher in Lebenssituationen, nicht so beruflich, weil eben sie mich so erzogen hat, dass ich immer diesen Freiraum hatte und immer so, guck, was dir Spaß macht, guck, wo du reinpasst, guck, dass du da dich selber ausleben kannst. Und deswegen muss ich sagen, habe ich da völligen Luxus genossen, was meine Berufswahl betrifft. Jetzt sind wir aber auch ein bisschen bei den Eltern hängen geblieben. Was ist denn, wenn jemand anders dein Vorbild ist? Also jemand von draußen, jemand, den du gar nicht kennst. Hast du dann immer noch, also ich weiß jetzt nicht, du bist ja zum Beispiel Designer. Es gibt viele tolle Designer, viele extrem kreative Leute. Wie ist es denn, hast du schon mal so eine Situation gehabt, dass du dich an jemandem im Stil orientiert hast, einfach nur?
Ja, also sehr oft orientiert man sich als Designer an anderen Designs und versucht das genauso irgendwie umzusetzen. Ich kann aber auch nur sagen, man braucht diese Phase. Ich glaube, die hat auch jeder irgendwo mal, um herauszufinden, was überhaupt der eigene Stil ist. Also, dass man sich an sehr vielen Sachen orientiert, also jetzt aus Designsicht gesehen, verschiedenen Tools, dass man sagt, okay, vielleicht probiert man mal was in der 3D-Tool-Richtung, vielleicht macht man mal was im Motion-Design, da kennt man so 2, 3, 4 Designer, die vielleicht was ganz Geiles machen und dann probiert man das erstmal nachzuahmen, ob das einem liegt, ob das einem Spaß macht. Aber es sollte natürlich auch nicht außer Acht gelassen werden, dass man natürlich in diesem Prozess seinen eigenen Stil findet. Also zum einen eben die Materie findet, mit der man sich eben am wohlsten fühlt und zum anderen eben den Style zu finden, mit dem man sich am besten identifizieren kann. Paradebeispiel war jetzt in der Zeit meiner Bachelorarbeit, hat mir mein Freund sehr viel in den Designs geholfen, er hat mich da supportet. Ich hatte so eine Grundidee, ich habe das mal aufdesignt, habe es ihm immer wieder gezeigt Und man merkt eben schon seinen eigenen Style, dass er halt sehr laut und sehr bold an die Sachen herangeht und hat das dann immer so, hat mir dann so ein paar Templates vordefiniert, wie man es machen könnte. Und ich habe mir das dann immer angeschaut, aber ich habe mich dann in dem Designprozess absolut unwohl damit gefühlt, weil ich einfach wusste,
ist nicht dein Ding.
Genau, es ist nicht mein Ding, ich kann mich damit nicht identifizieren und habe das dann eben so weit unter der Berücksichtigung von den Tipps, die er mir gegeben hat, so weit verfremdet, dass ich gesagt habe, damit fühle ich mich wohl, das kann ich herzeigen und das ist mein eigenes und habe da meinen Stil gefunden. Also so aus der Designsicht gesehen, mein Freund ist sehr laut, sehr extravertiert, sehr bold. Ich bin eher, also wenn ich mich beschreiben würde als Designer, eher zurückhaltend, clean und leise. Also ich stehe auf so schlichte Sachen, das gefällt mir ganz gut, merke aber eben auch, dass ich sehr vielen Designern auch folge, die dem halt gerecht werden, was mir eben gut gefällt.
Mhm.
Und es ist auf jeden Fall gut, dass man sich seine Vorbilder zieht, aber jetzt nicht sagt, ich muss das jetzt eins zu eins genauso durchziehen.
Mhm. Meinst du denn, dass man sich da vergessen kann? Also wenn man sich zu sehr an der, wie soll ich sagen, an der Kreativität von anderen bedient? Also meinst du, da verliert man irgendwie ein bisschen den Fokus von dem, was man eigentlich will? Weil du bist halt zum Beispiel jetzt, würde ich behaupten, stark genug, dass du halt das akzeptiert hast, okay, ich habe das bemerkt, er hat mir zwar geholfen, aber du hast in diesem Schaffensprozess gecheckt, okay, er hat einen ganz anderen Style als ich, das gefällt mir irgendwie nicht. Aber nehmen wir mal an, es ist jetzt eine andere Person, wir reden über eine andere Person, die halt jetzt auch vielleicht, ich würde es nicht sagen, keine eigene Meinung hat, aber so voll keine Ahnung hat, wo sie suchen soll nach dem Stil und irgendwie alles gefällt ihr, aber irgendwie auch nichts und die nimmt dann so quasi von ihrem Vorbild, sei das jetzt der Freund oder irgendein Designer, der schon mega bekannt ist und mega gut, dass das quasi so das eigene verfremdet. Weißt du, dass man sich zu arg an dem orientiert, was jemand anders macht und dann nie das macht, was man selber irgendwie will. Meinst du, also weiß ich nicht, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Also ich kann auf jeden Fall nur den Tipp rausgeben an alle. Das kannst du nicht nur auf Design runterproduzieren, das kannst du auch in sehr vielen anderen Situationen als Beispiel nehmen. Jetzt mal wirklich ein dummes Beispiel, Instagram. Es gibt irgendjemanden, der hat eine bahnbrechende Idee und stellt sich selbst zur Schau, aber mit seinem eigenen persönlichen Style. Sei es jetzt irgendwie Fotos, sei es jetzt die Themen, was auf diesen Fotos zu sehen ist. Also sei es jetzt so super Japanese Kawaii oder sei es, keine Ahnung, ich bin super krasser Hip-Hopper und Graffiti-Tagger. Also da gibt's ja auch so unterschiedliche Bereiche. Die Problematik ist, man sollte halt klar sich daran orientieren, wie es andere umsetzen, wie es funktioniert. Mal allgemein gesagt. Man sollte aber trotz alledem seinen eigenen Stil finden und das ist immer sehr gut, wenn man sich selbst eigene Topics setzt, wo man sagt, okay, das möchte ich auf jeden Fall aussagen in meinen Messages. Mhm. Sei es jetzt bei Design, dass ich sehr minimalistisch bin oder sei es jetzt bei meinem Instagram-Account, ich mache jetzt wie auf die Faust einen Foodblog und das immer in demselben Stil. Man sollte halt eben sein eigenes finden, weil sonst geht man in der Masse unter.
Ja.
Genauso wie dieser Foodblog-Trend, irgendein Pseudo-Influencer fängt damit an, sein Essen zu posten, mega geil, ein paar Leute sehen es, die merken, okay, der Hype geht voll ab, auf einmal hast du 5 Milliarden Leute, die auf Instagram nur noch ihr scheiß Essen posten und einfach jeden in der Timeline damit langweilen und dann interessiert sich keiner mehr dafür.
Ja.
Man muss eben was finden, womit man sich selbst natürlich ausdrücken kann, was einem selber auch sehr Spaß macht und gefällt, aber man sollte natürlich da auch sein Ziel nicht außer Augen verlieren, dass man da eigentlich, naja, das halt einfach in einem schönen Wege umsetzen kann.
Ja.
Dass man da eine Sprache auch findet.
Ich kann da vielleicht noch die andere Seite liefern, weil im Gegensatz zu dir habe ich nicht so schnell gecheckt, was ich eigentlich will und was eigentlich mein Stil ist und so weiter. Denn ich war, warum auch immer, ich wollte ja schon immer in der Medienbranche arbeiten, also irgendwie Journalismus, das war so mein erstes Ding, Moderation, keine Ahnung, hat mich immer alles interessiert. Nur da diese Branche bis heute total schwammig ist, also es gibt ja so viele Leute, die wirklich auch mit Scheiße erfolgreich sind.
Ja.
Und das war zum Beispiel was ich nie verstanden habe, was ich heute ein bisschen besser verstehe, weil ich einfach glaube, dass unsere Gesellschaft komplett durchgeknallt ist teilweise. Und da war es für mich zum Beispiel immer schwierig, so meinen eigenen Weg zu finden, weil ich sehe dann halt voll oft so Leute, keine Ahnung, ich habe mal eine bekannte deutsche Journalistin getroffen, die sehr, sehr jung ist und mich auch mit der unterhalten. Und die war, da als wir uns getroffen haben, war die gerade mal 24 und schon wahnsinnig erfolgreich als Journalistin und als Radiomoderatorin auch. Und dann stand ich da und dachte mir so, mein Gott, ey, die ist so jung und die hat schon so viel geschafft. Wie geht das? Und dann habe ich mir ein bisschen mit ihrem Werdegang auch, beziehungsweise wir haben uns drüber unterhalten und sie hat mir dann auch erzählt, dass sie halt beim Radio schon Praktikum gemacht hat. Dann hat sie ein Volo gemacht beim Südwestrundfunk und die ist quasi...
Was ist ein Volo?
Ein Volontariat, also ach so. Umsonst quasi, ja. Und... ist so durch tausend Stufen gegangen und hat alles Mögliche ausprobiert. Und einerseits dachte ich mir so, okay, wow, schon viel gemacht für das junge Alter. Andererseits dachte ich mir so, fuck, das will ich nicht. Mhm. Aber mir wurde dann permanent so vorgelebt von anderen Leuten, die sich im gleichen Berufsumfeld bewegen wie ich. Du musst es so machen, weil sonst schaffst du es nicht. Du musst irgendwie zum öffentlichen Rundfunk, du musst irgendwie beim Radio arbeiten, sonst packst du es einfach nicht. Mhm. Und ich habe da lange dran geglaubt. Ich habe lange dran geglaubt, dass diese Leute recht haben. Und sie haben auch ein bisschen recht, aber nur dahingehend, dass es schneller geht. Dass du schneller an die richtigen Leute kommst, du sitzt halt quasi am Loch, du lernst da Leute kennen, aber das alles kann ich euch nur sagen, Leute, falls ihr auch Interesse habt an Journalismus, Moderation oder sowas, du musst da echt eine Scheiße mitmachen und du musst dich da echt Regeln beugen, wo ich halt keinen Bock drauf habe. Und deswegen ist mir wirklich so, ich bin kein Erfolgs-, also ich bin nie so ein Mensch gewesen, der irgendwie gesagt hat, boah, ich muss jetzt ultra erfolgreich sein und es muss alles voll geil laufen und so. Aber ich glaube, wenn du da schnell viel schaffen willst, dann musst du das machen. Aber bis heute habe ich nur wenige Leute getroffen, die gesagt haben, nee, das brauchst du alles gar nicht. Das schaffst du auch so, wenn du deinen eigenen Scheiß durchsetzt. Und mir ist es wirklich auch egal, ob ich es damit so was bringe oder nicht. Oder ich mache einfach meinen Scheiß und will diesen Standardweg, der vorgelebt wird, von meinen Vorbildern, in Anführungszeichen, nicht gehen.
Klar.
Und das ist sehr schwer, das dauert sehr lange und da muss man sich ganz viel mit sich auseinandersetzen. Aber erstes hat mir so den Freiraum gegeben, dass ich sage, okay, ich orientiere mich nicht an anderen Leuten. Weil bei mir gibt's halt extrem viel zum Orientieren. Ich liebe halt irgendwelche Moderatoren und irgendwelche Autoren und dann denke ich mir mal, wow, geil, was die machen. Und ich habe das lange Zeit gar nicht hinterfragt, sondern habe das einfach so eingesaugt und ja, das ist alles geil. Was der macht, ist alles geil. Bis ich dann irgendwann mich hingesetzt habe und mir dachte, ja gut, ist vielleicht doch nicht so geil. Und die Frage, die eigentlich jetzt von meinem hier Monolog rauskommen sollte, ist, was ist denn, wenn man dann sich an einem Vorbild so lange orientiert hat und zum Beispiel jetzt nur, man trifft denjenigen. Hast du einen Designer, den du gut findest?
Jetzt gerade nicht aus dem Stegreif.
Wie heißt denn der eine, den ich so gut fand, der so geile Instagram-Posts gemacht hat mit diesen Giraffen und so?
Ach, Pablo Rochard
meinst du? Ja, genau, Pablo Rochard finde ich zum Beispiel ganz geil. Nehmen wir mal an, du hast dir den jetzt als Vorbild genommen, ewig lange so, wow, das ist ein geiler Typ und dann triffst du den und dann ist das voll das Arschloch. Also
ein richtiger Jockel.
Ja, dann ist es ein richtiger Jockel und du denkst dir so, Scheiße, oh mein Gott, der ist ja voll blöd. So. Also das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, wo ich mir echt dachte, wow. Meinst du, das hilft, um den Weg zu sich zurückzufinden?
Kann ich dir jetzt gar nicht beantworten, weil es ist bis dato nicht der Fall gewesen, dass ich irgendwie mal Vorbilder in Anführungsstrichen live getroffen habe. Also ich denke mal, aus dem Bereich Design ist es jetzt eher grenzwertig zu betrachten, weil selbst wenn der Typ der Oberspacko vom Dorf ist, aber einfach nur geilen Scheiß produziert, dann kann man das ja gut voneinander trennen. Aber jetzt im Paradebeispiel von deiner Jobperspektive gesehen, wenn jetzt einer eine mega geile Fassade hat, mega der geile Typ ist, super krass entertained und auf sozialen Plattformen mega gehypt wird oder im Fernsehen und du triffst ihn dann live, dann könnte es vielleicht schon sein, dass man denkt, okay, gut, da ist dann ein Weltbild zerstört so.
Ja.
Aber
suche ich doch lieber wieder bei mir den Sinn meines Jobs.
Hätte ich schon gesagt. Aber ich finde allgemein, was du gerade gesagt hattest, mit diesen eigenen Weg gehen oder sich an anderen Vorbildsfunktionen orientieren. Also ich bin der Meinung, man schafft es, wenn man einfach so selber seine eigene Plattform bildet. Und damit einfach, ja, wie wir schon mal gesagt haben, einfach mit dem Spaß rangeht und einfach versucht, das zu verfolgen. Ich meine, schau dir mal Bibis Beauty Palace an. Die hat ja eigentlich nur ihre komischen Make-up-Tutorials gemacht und verdient jetzt einen Aschen voll Kohle. Oder auch Le Floyd, der ja einer der ersten YouTuber waren, die ja wirklich billomäßig sich selbst entertained haben.
Viele
und
von denen,
ja. Einfach nur Nachrichten für die Jugend oder für Teenager einfach nur greifbarer gemacht hat und hat es dann auch geschafft, auf diesem Weg Angela Merkel zu interviewen. Also ich denke mal, es gibt natürlich verschiedene Mittel und Wege, die man, also wie man sein Ziel erreichen kann. Man sollte nur nicht sagen, okay, ich mache jetzt genau das, weil Vorbildsfunktion,
so
genau, Vorbildsfunktion schlechthin. Die ganzen 14-Jährigen sagen, okay, wir sehen ein paar YouTuber, die halt einen Arsch voll Geld verdienen, die das schon seit 10 Jahren machen. Ja, ich werde jetzt nichts lernen, weil YouTube voll geil, einfach den ganzen Tag zocken und das ist jetzt mein Traumberuf. Ist das das Wahre oder nicht?
Ja, und das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt, wollte ich vorhin schon aufgreifen, habe ich aber in meinem Monolog dann vergessen. Du hast schon wirklich zwei wichtige Dinge gerade schon gesagt, YouTube und Instagram, glaube ich, ja, haben eh dieses Vorbild-Game komplett verändert. Und dadurch eben auch diese Schwierigkeit, wir können auch Podcasts mit reinnehmen, ja, weil das wirklich so ein Ding vermittelt, Leute machen das, die machen das gut, manche Leute machen es gut, manche weniger gut, genauso bei YouTube, aber irgendwie diese Vorbilder in Anführungszeichen geben dir dann das Gefühl, ja, das kann ich auch. So, das ist ja einfach. Und ach so, der kommentiert irgendwelche Videos in seinem YouTube-Channel, oh, das kann ich auch. Das Ding ist aber, das kann nicht jeder.
Ja.
Also das ist so ein Trugschluss dieser Vorbildfunktion oder auf Instagram, keine Ahnung, ich sehe da irgendeine Influencerin, die ihren Arsch in die Kamera hält und ich denke mir, ja gut, ich kann jetzt auch meinen Arsch in die Kamera halten, dann kriege ich auch 100 Millionen Likes, aber es ist nicht so und deswegen finde ich, dass sich diese Vorbildfunktion durch die Jahre hinweg, wo wir noch jünger waren, da gab es ja sowas fast noch gar nicht, hat sich voll verändert und ich glaube, viele junge Kids, gerade so in dem Alter von 15, 16 Jahren, lassen sich da blenden, so ja, ich muss ja nichts machen, ich werde einfach YouTuber, ich mache irgendwelche Videos und kommentiere irgendeinen Scheiß und alle finden es witzig, aber es vergessen halt viele, wie viel Arbeit da dahinter steckt und dass es halt viel mehr ist, als sich vor der Kamera zum Affen zu machen.
Das ist es eben. Also man sieht ja eigentlich dann wirklich nur das letztendliche Resultat, was dann eben bespielt wird, sei es jetzt Instagram oder bleiben wir mal beim Thema YouTube, dann siehst du dir halt irgendwie dieses 10- bis 30-minütige Video mal an und denkst dir so, ja klar, ist ja mega einfach, 10 Minuten in der Kamera reden und sich irgendwie aufnehmen lassen, aber man verkennt eben, dass viele der bekannten YouTuber wirklich nichts anderes machen. Die machen das hauptberuflich und die nehmen sich den ganzen Tag auf und schneiden dann noch die ganze Nacht. Also es gab auch mal, nochmal auf Le Floyd zurückzukommen, der hatte auch einmal seinen Tagesablauf in so einem Vlog präsentiert und hat auch gezeigt, der arbeitet und ackert den ganzen Tag. Die sitzen da, schreiben sich Skripte. Dann, klar, muss man dann versuchen, auf haha witzig zu sein, muss man natürlich auch noch performen. Da braucht man natürlich auch dieses gewisse Talent dafür.
Ja.
Und dann sitzt du danach und schneidest die ganze Nacht das Ding durch. Und die haben nicht nur so einen normalen Job von, keine Ahnung, ich arbeite von Montag bis Freitag. Nein, die arbeiten dann die ganze Woche. Aber die ziehen es halt dann durch, weil sie einfach wissen, das ist ihre Passion und das macht ihnen Spaß. Und nicht, weil es einfach leicht aussieht. Und ich denke mal, viele Jugendliche gehen eben mit dieser Annahme rein, ja, das sieht sehr einfach aus, wie du es schon gesagt hast. Und es geht ja eigentlich ganz schnell. Und man kriegt ja super schnell Fame und das ist alles mega geil. Aber das ist, glaube ich, einfach diese große Lüge, die uns dann eben gezeigt wird.
Ganz genau, sehe ich auch so. Und das ist war auch genau der Punkt, wo ich finde, da wird es halt dann mit Vorbildfunktionen echt widersprüchlich, ich will es nicht sagen gefährlich, das wäre zu hoch gegriffen, aber es vermittelt halt ein falsches Bild von dem Beruf an sich. Also es wird halt verklärt, genauso wie bei Instagram. Natürlich zeigen dir diese Influencer und diese Models nur das Geile. Die werden dir nicht zeigen, wie sie irgendwie verheult im Bett liegen oder wie sie Durchfall haben oder irgendwas, sondern die werden halt nur das zeigen, was sie wollen, dass du siehst. Und viele Leute, die da noch unerfahren sind, hinterfragen das dann nicht und checken nicht, ja, so ein YouTuber, der arbeitet im Kopf wahrscheinlich 24 Stunden. Aber das Gute daran ist wieder, daran sieht man dann im Endeffekt, wer diesen Job wirklich ernst meint, wer es wirklich kann. Und ich habe mal gehört, da hat mal irgendeine, ich will jetzt den Namen nicht sagen, hat mal so einen Satz gesagt, wo ich mich mega aufgeregt habe, so, ja, du kannst gut sein und so viele Ideen haben, wie du willst, aber wenn du niemanden hast, der das veröffentlicht und der dich pusht, dann wird das nichts. Das ist eine Scheiße, das ist eine Riesenscheiße, sondern man soll es einfach so machen, wie es Nessie vorhin gesagt hat, Mach einfach, mach dein Zeug und orientier dich nicht die ganze Zeit an anderen Leuten, weil das kostet nur Zeit, weil dann fängst du auch automatisch an, dich zu vergleichen. Sobald du dir ein Vorbild nimmst, ist gleich wieder, oh Mann, aber der hat das besser gemacht und die hat das besser gemacht und dann verlierst du, das ist das, worauf ich eigentlich raus wollte, du verlierst so dich selber und orientierst dich nur noch an irgendwas, was dir auf sozialen Medien oder bei YouTube gezeigt wird und dann führt es halt auch relativ schnell dazu, dass du vielleicht sagst, okay, boah, das ist mir alles doch zu viel, ich höre auf und dann merkst du halt auch, dass es nicht das Richtige war. Deswegen, Leute, folgt eurem eigenen Herzen, eurem Kopf, eurer Soul, das, was euch erfüllt und versucht wirklich, also ich finde, vergleichen ist der Untergang. Sich mit jemandem zu vergleichen und ständig jemandem hinterher zu rennen oder versuchen, in dessen Fußstapfen zu treten, das mindert nur eure Einzigartigkeit und die solltet ihr eigentlich im Beruf nach draußen ausleben.
Ich kann auch von meiner Seite aus sprechen, nehmt euch gerne Vorbilder, um zu sehen, in welche Richtung gehen sie, was machen sie, ob es euch interessieren würde. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, eine ganz gute Wahl, um sich eine Vorbildsfunktion zu nehmen. Man sollte sich, wie du schon gesagt hast, nicht zu sehr darauf versteifen. Der Kern bei der Sache ist, findet einfach das, was euch am meisten Spaß macht, egal ob es jetzt ein YouTube-Kanal ist, ob es irgendwo in der Jobwahl ist, ob es bei Instagram irgendwas ist oder halt auch im Bereich Design. Sucht euch einfach irgendwas aus unter der Hilfe oder Unterstützung von Vorbildsfunktionen, aber vergesst bitte nicht, dass ihr auch euren eigenen Stil finden müsst und euer eigener Stil und euer Erscheinungsbild ist natürlich das Ausschlaggebende, was das Ganze natürlich auch nur unique macht, um sich von der Masse abzuheben.
Genau, und nur dann wird die Sache auch erfolgreich, wenn du selber bist, weil wenn man mal in die verschiedenen Branchen reinschaut, dann merkt man auch, erfolgreich sind viele Deppen, viele Leute, die wirklich nur Bullshit produzieren, sind erfolgreich. Aber die, die auf langfristige Sicht erfolgreich sind in dem, was sie tun, das sind meistens die, die, wie Nessie immer so schön sagt, die real sind. Und das solltet ihr auch tun, wenn ihr Bock habt, erfolgreich zu sein. Wenn nicht, dann, keine Ahnung, macht einen YouTube-Channel. Das ist auch okay. Genau. Somit ist das heutige Montagsmeeting auch abgeschlossen mit dem Thema, wir begeben uns zu einfacheren Dingen wie der Musik, die alles besser macht, die uns hilft, damit wir gut durch die Woche kommen. Nessie, was geht denn auf deiner Playlist ab?
Also ich habe ganz spontan in einer meiner alten Playlists einen tollen Song wieder für mich entdeckt, und zwar Shaggy mit Angel. Wunderschön.
Girl, you're my angel. Ja, Shaggy ist natürlich...
Ich schalle jetzt zurzeit die Ohrwurm-Songs raus, ne? Das ist der Wahnsinn.
Ja, irgendwie letztes Mal dieses Two Times und jetzt wieder so ein Brett. Aber ja, Shaggy geht natürlich immer. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen überfragt, aber diese Woche ist ja wieder ein tolles Projekt von Finn Kliman rausgekommen, der wieder mal ein Album gedroppt hat, das irgendwie nur einmal verfügbar ist. Und als eine Doku, die kommt einmal im Kino und dann nie wieder. Und keine Ahnung, also der Typ ist echt crazy, aber cool. Ich unterstütze das alles, was er macht. Deswegen gibt's auf Playlist Dunja den neuesten Song von seiner Platte Pop, der heißt Alles, was ich hab. Und ich habe ihn jetzt noch nicht so oft angehört, aber ich glaube, da sind auch ein paar schöne Lebensweisheiten drin verankert. Kann man sich gern mal reinschallern.
Das ist geil, dass du immer den neuesten Scheiß reinhaust in die Playlist und ich bin immer so der Oldschool. Was war denn damals so hip in den 80ern? Auch voll schön.
Ja, ich muss sagen, ich habe gerade ein bisschen Probleme mit Musik, ähnlich wie mit Kino. Ich war schon ewig nicht mehr im Kino, weil einfach, es kommen keine geilen Filme mehr.
Ich war erst im Kino. Ja? Ich habe mir diesen Birds of Prey angeschaut mit Harley Quinn, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst, wovon ich rede. Der Film ist irgendwie krass scheiße gewesen, aber ich bin auch mit dieser Grundhaltung schon reingegangen. Kleiner Tipp zum Rande, such dir Kinofreunde und geh mit denen einmal im Monat ins Kino, das ist super spaßig.
Ja, ich bin da ein bisschen, da kommt ein bisschen der Schwab in mir raus.
Freunde, weil, mag ich nicht.
Nee, sondern Geld ausgeben mag ich nicht, also doch.
Oh, Montag Kinotag am Goetheplatz, kleiner Geheimtipp.
Oh, ja, danke dafür. Nee, bei mir ist immer nur so, wenn ich mir einen Film im Kino reinziehe, dann muss es einer sein, den ich wirklich sehen will, weil in München, weißt du ja, Kino kostet schon mal 15 Euro, mindestens Eintritt oft. Und da muss es schon echt was sein, was ich sehen will. Ähnlich geht es mir aber auch mit Musik, weil wirklich diese abgequillte Radiokacke, neulich mal wieder im Auto länger Radio gehört, das geht einfach nicht. Das kannst du dir nicht geben. Deswegen freue ich mich immer, wenn gute neue Musik rauskommt, wie zum Beispiel von Finn Kliman. Und ja, wir hoffen, das hilft euch, um gut in den Montag zu starten, um gut durch die Woche zu kommen. Wir begeben uns jetzt wieder an unsere Arbeitsplätze und in die Zone. Und falls was ist, ihr wisst, iTunes-Bewertung schreiben oder Instagram-Montagsmeeting und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische im Montagsmeeting. Adieu mit Ö.
Nehmt uns zum Vorbild.
Ja, genau.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.